Ich kann nicht zufrieden sein, wenn Frauen massiv von Hunger betroffen sind, massiv vom Klimawandel betroffen sind, von Gewalt. Und von daher bleibt uns gar nichts anderes übrig, für Rechte, für Menschenrechte, Frauenrechte zu kämpfen.
50-50. 50-50. 50-50. Der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.
Rita, hörst du es?
Ja.
Ja, oder?
Ja.
Die vielen Vögel. Oh, es ist so friedlich.
Ich kann davon nicht genug bekommen.
Idyllisch ist es. Also es ist fast so, als leben wir in einer gesunden, intakten Natur, kann man sich ja mal vorstellen. Weil es könnte wirklich schön sein. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da bloß hin?
Ja, indem wir zum Beispiel wirklich alle an einem Strang ziehen. Und das klingt nach einer Utopie, ich weiß. Und um da wirklich was zu bewegen, müssten wir auf jeden Fall auch das Potenzial von Frauen viel stärker mit einbeziehen. Das ist auch klar. Mhm. Und davon ist auch Barbara unmüßig überzeugt. Bis vor kurzem war sie Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Gerade haben wir sie ein erstes Mal gehört. Sie ist heute unser Gast und klärt mit uns die wichtige Frage, wie gestalten wir eine geschlechtergerechte, nachhaltige und lebenswerte Zukunft?
Das ist nämlich das Thema. Darüber wollen wir sprechen in diesem Jahr und ja auch in den nächsten Podcast-Folgen. Über eben Nachhaltigkeit, ja, über Klima- und Umweltpolitik, über das Leben im Einklang mit der Natur, so schön es eben sein kann. Und das alles gesehen aus feministischer Sicht.
Und das heißt, wir denken die Klimadebatte und den Kampf für Gleichberechtigung zusammen.
Ja, und eine, die das ja schon lange tut, ist Jasmin Mittag. Sie ist aus Hannover und sie ist nicht nur Minimalismus-Expertin, sondern sie ist auch feministische Aktivistin. Ja, und sie ist heute auch noch bei uns dabei.
Und damit herzlich willkommen zu 50-50, dem Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen. Und wir sind Ita Niehaus
und Andrea Schwietzer.
50-50.
What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Thank you.
So mal ehrlich, also wer führt jetzt die Klimabewegung Fridays for Future an? Wir wissen es alle, ja. Es ist eine junge Frau.
Greta Thunberg, heute gerade mal 20 Jahre alt. Und auch für sie ist ganz klar, die Klimakrise überwinden wir nur gemeinsam. Auf Twitter schrieb sie zum Beispiel dazu.
Soziale Gerechtigkeit oder eine nachhaltige Zukunft kann es nur geben, wenn Frauen und Männer gleichgestellt sind.
Also überhaupt wird ja die Bewegung, muss man sagen, von vielen jungen Frauen getragen. Das sind erstaunlicherweise ja auch in dem Alter schon Frauen, die Klimafragen und Feminismus zusammendenken.
Und vor kurzem hat sich ja auch richtig schön gezeigt, dass diese Debatte in der Politik immer öfter öffentlich geführt wird. Da haben nämlich die Bundesministerin Annalena Baerbock und Svenja Schulze ihre Leitlinien. Klingt erstmal vielleicht für viele ungewohnt, also ihre Leitlinien für eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik vorgestellt. Ja. Ihre Forderung? Frauen müssen als Teil der Lösung gegen die Folgen des Klimawandels gesehen werden.
Da stellt sich natürlich die Frage, wo steht Niedersachsen in diesem Prozess?
Ich glaube, Niedersachsen hat durchaus noch Handlungsbedarf. Wir haben aber in vielen Bereichen uns schon auf den Weg gemacht, solche Ziele zu erreichen.
Das sagt Wiebke Osikus. Sie ist seit dem vergangenen Jahr Niedersachsens Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung. Ja, und bereits vor 6 Jahren wurde für Niedersachsen tatsächlich eine Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, die sich an der Agenda 2030 der UN-Vollversammlung beziehungsweise an den 17 Nachhaltigkeitszielen orientiert. Und darunter ist natürlich auch der Punkt Gleichstellung
der Geschlechter.
Genau. Und den hat Wiebke Osikus im Blick.
Für mein Haus kann ich sagen, dass wir im Bereich der EU-Förderung beispielsweise drauf schauen, dass wir geschlechtergerecht und nachhaltig sozusagen unterwegs sind, beispielsweise im Bereich Gleichstellung von Männern und Frauen, Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit oder auch nachhaltige Entwicklung. Da haben wir ein Punktesystem entwickelt und sofern man an diesen Stellen keine Punkte sozusagen holt, kann man keine Förderung über unser Haus erreichen. Das gilt für alle EU-Fördermaßnahmen sozusagen in allen Ressorts.
Und was gut ist und auch langsam Zeit wird, die weibliche Sichtweise wird im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit nicht nur politisch gefordert, sondern teilweise auch und immer öfter praktiziert.
Ja, weil es ist ja so, gerade Frauen setzen sich schon lange und eben auch ja, öfter als Männer für sozial und ökologisch gerechtes Handeln ein. Das Problem ist, sie gehören einfach viel zu selten zu den Entscheidungsträgerinnen. Und man kann sagen, positiv ist, dass sich da tatsächlich jetzt gerade was bewegt. Also das kommt ein bisschen drauf an, wo man hinguckt. Aber ja. Iris Oltmann zum Beispiel vom Deutschen Ingenieurinnenbund hat uns erzählt, dass das für ihre Branche zutrifft.
Viele Frauen sehen eigentlich auch über ihr Interesse an Umweltfragen oder dadurch, dass sie für die Menschheit irgendwie was Tolles tun wollen, gerade auch ein Interesse an technischen Berufen oder kommen gerade darüber eigentlich auch in die entsprechenden Bereiche. Ich erlebe das beim barrierefreien Bauen, dass da ein hoher Frauenanteil ist. Ich erlebe es im Bereich der Umweltverträglichkeitsprüfung, dass da ein hoher Frauenanteil ist. Also es sind auch sehr viele Frauen in diesen Bereichen engagiert und organisiert.
Und wenn wir jetzt schon bei den Mitgliedsverbänden des Landesfrauenrates Niedersachsen sind, auch die Landfrauen versuchen Mädchen und Jungen natürlich an diese technische Komponente einer nachhaltigen Lebensweise heranzuführen. Elisabeth Brunkhorst, Präsidentin des Niedersächsischen Landfrauenverbands Hannover, hat einige Projekte für uns zusammengefasst.
Zum Beispiel bei unserem Dreijahresthema Energie mit Köpfchen. Da haben wir von 2014 bis 2016 uns ganz aktiv mit dem Thema befasst, wie man mit unseren Energieressourcen nachhaltig umgehen kann. Zudem setzen wir uns für die Stärkung des Berufs der Hauswirtschaft ein und für ein Unterrichtsfach Ernährungs- und Verbraucherbildung, damit jeder und jede wieder lernt, verantwortungsvoll und nachhaltig mit unseren Ressourcen umzugehen.
Ich muss ja zugeben, ich kenne das wirklich auch selber nur zu gut. Ich versuche immer wieder, kleine Dinge im Alltag zu hinterfragen, zu verändern. Zum Beispiel beim Einkaufen, Stichwort Plastikmüll. Mhm. Alles Gemüse ist immer eingepackt im Plastik, auch manchmal im Bioladen.
Ja, man kann sich nicht dagegen wehren.
Nee, meistens. Ist schwer. Beim Kochen, Stichwort Resteverwertung oder beim Energiesparen. Aber es ist wirklich nicht so einfach, immer wieder neu aus der Komfortzone rauszukommen und dann auch nachhaltig zu agieren.
So, und jetzt kommt nämlich Jasmin Mittag ins Spiel.
Ah, ja.
Sie gibt Workshops und macht Vorträge für eine nachhaltige Lebensweise. Und als Feministin, so bezeichnet sie sich, denkt sie Frauen auch immer mit. Bei ihr geht es um Empowerment auch, weil sie will Menschen ermutigen, sich zu engagieren. Und ich wollte von ihr wissen, wo fangen wir da überhaupt erstmal an?
Ich sage immer, wir sollten da ansetzen, wo es uns leicht fällt. In der Theorie wissen wir ja alle, dass es sehr viele Hebel gibt, die wir in Bewegung setzen können. Und ganz oft fällt es uns in der Praxis schwer, diese umzusetzen. Und auf der einen Seite hilft es uns, wenn wir uns informieren und in uns reinfühlen und vor allem auch innehalten. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Schritt, also ein ganz wesentliches Element bei der ganzen Sache. Und dann dort ansetzen mit Erfolgserlebnissen, wo es uns leicht fällt. Also fällt es mir leicht, weniger Kleidung zu kaufen? Fällt es mir leicht, mich irgendwo zu engagieren? Fällt es mir leicht, auf Fleisch zu verzichten? Und so schreiten wir als Personen voran, indem wir uns einfach damit beschäftigen und vor allem auch uns zugestehen, dass wir nichts perfekt machen können.
Dass wir alleine quasi versuchen, die Welt zu ändern, das ist ja sehr idealistisch gedacht. Also es ist toll, wenn jede und jeder versucht, bei sich, wie Sie sagen, innezuhalten, zu gucken, was kann ich tun, um diesen Transformationsprozess voranzubringen. Wir brauchen aber definitiv politische und systemische Änderungen. Was könnten das für Änderungen sein? In welche Richtung müsste es Ihrer Meinung nach da gehen?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Tatsächlich denke ich, vor allem auch aus feministischer Perspektive, der erste Schritt wäre oder ist, dass Frauen auch stärker eingebunden sind in Prozesse und in entsprechenden Positionen sitzen, in der Politik und in anderen Bereichen, wo Gesetze geschaffen werden, wo Strukturen bestimmt werden, weil wir nur so auch zu strukturellen Veränderungen kommen, wenn wir mehr inklusiv denken, wenn wir mehr intersektional denken und vor allem Entscheiderinnenpositionen entsprechend besetzen.
Wenn denn jetzt Frauen tatsächlich an den entscheidenden Stellen sitzen, sind die radikaler vielleicht, weil sie sich nicht so sehr von Lobbyarbeit ein Jahr lullen lassen, sage ich jetzt mal ganz salopp? Oder inwiefern können Frauen da diesen Prozess schneller voranbringen, wenn sie denn eben mal an den Schaltstellen sitzen?
Wir sagen ja immer, dass Gleichberechtigung erst erreicht ist, wenn Frauen auch einen so guten oder so schlechten Job machen können wie auch ein Mann. Deswegen kann ich Ihnen nicht versprechen, dass Frauen wirklich sich nicht beeinflussen lassen von Lobbyarbeit oder weniger beeinflussen lassen. Ich denke tatsächlich, dass das Entscheidende die Perspektive ist, dass wir Mütter damit sitzen haben, die zum Beispiel eher ansprechen, dass wenn der Meeresspiegel steigt und das Trinkwasser versalzener ist als vorher, dass das halt zu Frühgeburten und Totgeburten eher führt, dass wir durchsetzen müssen, dass die Bildung von Frauen genauso viel wert ist, weil ne, wenn aufgrund von Klimakatastrophen Löhne wegfallen, werden oft Mädchen von Schulen genommen, dass diese Perspektiven alle gesehen werden und dass vor allem gesehen wird, dass Mädchen und Frauen die Hälfte der Menschheit sind und dass wir so gemeinsam an zukunftsfähigen Strukturen und Gesetzen arbeiten können.
Wie sieht das in Niedersachsen aus? Sie organisieren hier ja auch einen Stammtisch für Minimalismus. Wie beurteilen Sie das? Ist da Niedersachsen auf einem guten Weg, diesen Transformationsprozess in eine naturnahe Zukunft anzugehen? Eben auch mit einer feministischen Perspektive, die da mitgedacht wird.
Also ich habe schon den Eindruck, dass in den letzten 25, 30 Jahren sehr große Veränderungen auch in Niedersachsen stattgefunden haben, dass die Themen viel mehr gesehen werden, dass es sehr viele Veranstaltungen gibt und dass Akteurinnen und Akteure auch oft auf verschiedenen Feldern aktiv sind. Und dann aber am Ende auch doch wieder zusammenkommen, dadurch, dass es dann eben auch dieselben Akteurinnen und Akteure sind. Also viele, die sich feministisch engagieren, engagieren sich eben auch für Klimagerechtigkeit und umgekehrt. Und ja, so wird dann auch diese Schnittstelle geschlossen sozusagen.
Wenn man bei Ihnen auf die Internetseite guckt, dann steht da, mein Ziel ist, Menschen zu inspirieren. Also es geht ja ganz stark auch um dieses Empowerment bei Ihnen. Wie kann das gelingen? Also wie ziehen wir noch mehr Männer auch und Frauen mit bei dem Prozess in diese ja, nachhaltige Zukunft, die wir uns wünschen?
Ja, also ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder in den Dialog gehen, dass wir dabei nicht zwingend und nicht immer belehrend sind, weil das die meisten Menschen nicht mögen. Und dass wir Räume schaffen, deswegen organisiere ich ja auch Ausstellungen, Räume, in denen es Gelegenheit gibt zum Austausch, zur gegenseitigen Inspiration, dass man aber auch mal was auf sich wirken lassen kann, sacken lassen kann, wiederkommen kann und so mit sich selber und mit anderen in Dialog gehen. Und ja, ich persönlich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit Ausstellungen oder auch mit Veranstaltungen, wo es verschiedene Elemente gibt, wo wir wie in einem Workshop auf verschiedenen Ebenen miteinander in Kontakt kommen und uns empowern. Und das Entscheidende ist eben auch, dass wir uns in einem Netzwerk bewegen und mit unseren Themen nicht alleine sind.
Was sind das für Ausstellungen, die Sie konzipieren? Wo merken Sie, dass das funktioniert eben mit dem Dialog und mit dem ins Gespräch kommen und mit dem Empowern?
Ja, ich habe hier eine Ausstellung, eine Wanderausstellung zu der Kampagne Wer braucht Feminismus? Die wandert seit 2014 durch Deutschland und wurde schon viel in Rathäusern, Bibliotheken und Universitäten gezeigt zum Beispiel. Und dort werden persönliche Statements von Menschen präsentiert als Kern der Ausstellung. Und so ein persönliches Statement, das kann ja erstmal niemand anzweifeln. Also es macht Sinn, dass wir auch immer aus unserer persönlichen Perspektive sprechen und sogenanntes Storytelling betreiben, um Menschen mit ins Boot zu holen. Also das ist zum Beispiel ein Element. Ein anderes Element ist die Möglichkeit zur Partizipation zu bieten. Deswegen können zum Beispiel in meiner Ausstellung auch alle ein eigenes Ich brauche Feminismus, weil Statement lassen und sich so auch an der Kampagne und an der Ausstellung beteiligen.
Sie haben sich selbst von vielen Dingen getrennt, leben mit leichtem Gepäck und ja, sind dadurch auch nicht an einen Ort gebunden. Was ist Ihrer Meinung nach die größte Chance von Minimalismus? Naja, wenn wir uns von Dingen trennen, schaffen wir Raum. Auch Raum, der offen sein darf. Raum, der nicht zwingend direkt neu gefüllt werden muss. Und ein Raum, in dem wir uns bewegen, nachdenken, sinnieren können.
Minimalismus im Alltag mit weniger besser leben. Das ist schon ein toller Ansatz. Und wer sich dann noch viel mehr inspirieren lassen möchte, die Künstlerin und Aktivistin Jasmin Mittag hat einen eigenen Podcast, den Minimalismus Jetzt Podcast, zu hören unter anderem auf YouTube.
Also ich habe ja den Eindruck, immer mehr, gerade ja auch jüngere Frauen und Männer versuchen, das umzusetzen. Also empowern sich dabei auch gegenseitig in Netzwerken, auf Blogs und so weiter.
Ja, und trotzdem, immer wieder zeigt sich, ohne strukturelle Veränderung geht es einfach nicht. Und schon sind wir bei unserem Faktencheck.
Fakt oder Fake? Der 50-50-Check.
Der Klimawandel und seine Folgen sind geschlechtsneutral.
Nein, absolut nicht. Frauen trifft die Klimakrise stärker. Zum Beispiel sind bis zu 80% der Klimaflüchtlinge weiblich. Außerdem ist es 14-mal wahrscheinlicher, dass Frauen bei Naturkatastrophen sterben. Unter anderem, weil sie häufiger Nichtschwimmerinnen sind und typisch sich auf der Flucht um Angehörige kümmern.
Nachhaltige und geschlechtergerechte Mobilität lebt von Vielfalt und Vernetzung.
Das ist korrekt. Doch ob in Niedersachsen, Berlin oder in Bayern, die Wirklichkeit ist davon weit entfernt. Verkehrspolitik und Stadtplanung benachteiligen Frauen, obwohl sie stärker Nahverkehr und Fahrrad nutzen als Männer. Die gute Nachricht? Netzwerke wie Women in Mobility wollen das ändern und Vorreiterinnen wie die Stadt Wien zeigen, wie es geht.
Männer haben einen größeren ökologischen Fußabdruck.
Stimmt, auch wenn die Politik da oft noch geschlechtsblind ist. Studien zum Beispiel aus Schweden zeigen eindeutig, Männer verhalten sich klimaschädlicher als Frauen. Nicht, weil sie mehr Geld haben und ausgeben. Männer setzen dabei auf andere Prioritäten und stecken zum Beispiel viel mehr Geld in treibhausgasintensive Produkte wie Benzin und Diesel.
Die Nachhaltigkeitsstrategie in Niedersachsen bewirkt konkrete Verbesserungen.
Zumindest ist Niedersachsen auf dem Weg. Das zeigt der Fortschrittsbericht von 2021. So hat sich in den vergangenen Jahren in Niedersachsen beispielsweise die Luftqualität, insbesondere in den Städten, stark verbessert. Außerdem liegt der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch in Niedersachsen deutlich über dem Bundesschnitt.
Zahlreiche Politiker outen sich als Ökofeministen bei der Weltklimakonferenz.
Ja, das klingt wirklich gut, ist aber noch Zukunftsmusik. Auch bei der internationalen Klimakonferenz in Ägypten Ende vergangenen Jahres waren es vor allem Frauen, die Klima- und Geschlechtergerechtigkeit forderten. Immerhin die Genderfrage ist fest in der UN-Agenda 2030 verankert.
Fakt oder Fake? Fakt oder Fake?
Puh, also Agenda 2030, Fortschrittsbericht 2021, immer wieder auch internationale Klimakonferenzen, aktuell mehrfach im Jahr. Dabei ist der Ökofeminismus ja bereits in den 1970er Jahren angekommen. Also schon damals war vielen Frauen klar, dass ökologische und feministische Fragen zusammengehören. Und ja, da kann man jetzt spekulieren oder auch mal ein, zwei Gründe nennen. Warum ist das so? Ich denke auch, weil sowohl konkrete als auch konzeptuelle Zusammenhänge eben zwischen der Unterwerfung der Frau und der Natur bestehen.
Eine Pionierin, eine Frau, die schon seit vielen Jahren da immer mitmischt und diskutiert, ist Barbara Unmüßig. Die Politikwissenschaftlerin leitete bis vor kurzem die Heinrich-Böll-Stiftung und in ihrer Position hat sie auch die internationale Arbeit der Stiftung in den Bereichen Klima, Geschlechter und Demokratiepolitik wirklich vorangebracht. Mhm. Immer in engem Kontakt mit den Menschen aus dem globalen Süden. Bereits 1992, also vor über 30 Jahren, war Barbara Unmüßig bei der großen Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro dabei. Und als wir miteinander gesprochen haben, wollte ich erst mal wissen, wie sie sich aus feministischer Sicht an dieses Treffen erinnert, was sie damals vor allem beeindruckt hat auch.
Der sogenannte Erdgipfel 1992 stand für einen unglaublichen Aufbruch der Zivilgesellschaft. Noch nie waren so viele Akteurinnen aus der Zivilgesellschaft, Frauenbewegung, Umweltbewegung beteiligt an dieser Konferenz. Die UN hat wirklich die Türen geöffnet für mehr Partizipation, für mehr Teilhabe von Indigenen, von GewerkschafterInnen, von Feministinnen aus aller Welt. Und das hat wirklich eine Aufbruchsstimmung innerhalb der Zivilgesellschaft erzeugt. Wir waren damals auch ein bisschen illusionär der Meinung und Ansicht, dass wir jetzt wirklich Mitsprache bekommen und das auf der globalen Ebene und das zur Rettung des Planeten. Und aus feministischer Perspektive war es so, dass Frauen aus aller Welt sich in eigenen Vorbereitungsprozessen organisiert haben, die feministische Sichtweise auf Macht- und Naturverhältnisse eingebracht haben und natürlich auch Forderungen gestellt haben nach Teilhabe, nach mehr Geschlechterperspektive in allen Politikfeldern.
Und trotzdem ist da heute noch viel Luft nach oben. Spielen Frauen- und Geschlechtergerechtigkeit inzwischen national und auch international eine größere Rolle in diesem Prozess?
Na, erstmal muss man sagen, dass zum Beispiel Bewegungen wie Fridays for Future, aber auch Last Generation, die neuen aktivistischen Gruppen, sehr weiblich sind, auch von Frauen geführt werden. Da hat sich auch was ganz, ganz viel entwickelt. Das wird, Gott sei Dank, das muss man gar nicht kritisieren, auch als Selbstverständliches wahrgenommen. Hier sehen wir einfach, dass 20, 30, 40 Jahre Frauenbewegung da ja auch auf einen Erfolg verweisen können, weil es eben jetzt junge Aktivistinnen sind, die hier das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass ich sehe, dass jetzt Geschlechtergerechtigkeitsthemen nicht so ganz im Vordergrund stehen, weil Fridays for Future und andere Aktivistinnen, die sind ja erstmal auch Gruppen, die sagen, wir müssen alles tun, um die Klimaerhitzung aufzuhalten. Aber was das eigentlich insgesamt für eine Umgestaltung des Wirtschaftssystems beinhaltet, die da eine feministische Perspektive hat, das habe ich jetzt noch nicht so viel gehört aus dieser Szene.
Frauen gestalten diese Debatte, diesen Prozess inzwischen mit. Sie verändern ihn ganz konkret. Was für zentrale Perspektiven und Forderungen können und sollen Frauen da einbringen?
Ja, mir ist eben besonders wichtig, dass für mich eine geschlechter- und feministische Perspektive bedeutet, dass in alle Politikfelder wirklich eine geschlechtergerechte Perspektive Einzug hält. Und dann geht es eben nicht nur darum zu sagen, ja, wir müssen die Energiepreise sozial gestalten, sondern mir geht es auch darum, sich mit diesem ganzen Thema Sorgearbeit und was Frauen in dieser Gesellschaft bezahlt und unbezahlt für die Versorgung von Kindern, Alten und Kranken leisten, dass wir das endlich verschränken mit der Aufgabe, dass wir grundsätzlich über neue ökonomische Konzepte nachdenken müssen. Und da gehört für mich eben dazu, die ökologische Dimension, die soziale und die geschlechtergerechte so miteinander zu verknüpfen, dass dabei ein rundes, ein konsistentes Konzept entsteht. Und da sehe ich einfach, dass Frauenorganisationen, Umweltorganisationen, aktivistische Organisationen sich noch viel, viel stärker austauschen müssten. Mir ist zum Teil die Öko-Bewegung, auch die Klimabewegung sehr eindimensional auf, wenn es um die soziale Dimension geht, ausgerichtet auf sozialen Ausgleich, der entsteht, wenn wir unsere Wirtschaft transformieren und umbauen. Also sozialer Ausgleich für Energiepreise, da bin ich sehr dafür, natürlich. Aber mir geht es um ein tiefgreifenderes Nachdenken, wie wir Ökonomie gestalten sollen und wollen, wenn sie gerecht und sozial und ökologisch ist.
Wenn Sie das Ganze mal jetzt über den Tellerrand betrachten, welche Beispiele können uns in Deutschland da inspirieren?
Naja, also was ich einfach von den Dimensionen der Bewegung her betrachte, ist es für mich ganz wunderbar zu sehen, wie sehr Frauen die Trägerinnen von politischen Protesten in aller Welt sind. Es ist natürlich uns allen jetzt sehr bekannt, wie unglaublich mutig Frauen für ihre Rechte im Iran kämpfen. Wir haben aber über die letzten Jahre überall auf der Welt, ob in den großen sozialen Protesten in Chile oder in Argentinien oder auch in Tschechien, überall erleben wir, dass es Frauen sind, die so mobilisieren, die das Gros auch der Demonstrantinnen stellen, auch in der Türkei. Und hier, wie in Chile zum Beispiel, für diesen verfassungsgebenden Prozess Frauen ganz maßgeblich ihre Forderungen eingebracht haben. Ich bewundere wirklich den Mut dieser Frauen, weil die ja unter ganz anderen politischen Rahmenbedingungen auf die Straße gehen. In den meisten Ländern herrscht ja Repression, Polizeigewalt und so weiter. Und mich beflügelt einfach dieser unendliche Mut, immer wieder für Rechte zu kämpfen, weil das wissen wir als Frauen, dass wir unsere Rechte erkämpfen und erstreiten müssen. Wir kriegen sie nicht geschenkt.
Sie haben viele Jahre als Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung gearbeitet. Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bewirken konnten?
Ich bin zufrieden mit dem, was wir mit den begrenzten Mitteln, die wir haben, an Unterstützung leisten für Ökologen und Ökologinnen auf der ganzen Welt. Wir unterstützen Frauenrechtlerinnen. Für uns war Menschenrechte ein durchgängiges Kernanliegen. Damit bin ich zufrieden. Aber ich bin natürlich überhaupt nicht damit zufrieden, in welcher Welt wir leben. Wir haben es mit vielfältigen Krisen zu tun. Frauen, Kinder, Mädchen sind ganz massiv von zunehmender und galoppierender Gewalt auf der Welt betroffen. Nicht nur in Kriegen, wo sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung eine Kriegswaffe sind, sondern insgesamt Gewalt gegen Frauen ein zunehmendes, massives Problem ist in allen Gesellschaften. Und ich kann nicht zufrieden sein, wenn Frauen massiv von Hunger betroffen sind, massiv vom Klimawandel betroffen sind, von Gewalt. Und von daher bleibt uns gar nichts anderes übrig, für Rechte, für Menschenrechte, Frauenrechte zu kämpfen.
Diese krisenreiche Zeit, ist das für Sie so ein Hauptgrund, warum es so schwer ist, Geschlechtergerechtigkeit bei dieser Entwicklung von Lösungsansätzen, was eine nachhaltigere Zukunft, eine geschlechtergerechtere Zukunft angeht, mitzudenken?
Ja, ich denke, da haben Sie recht. Wir sind einfach mit dieser Vielfalt von Krisen und ihren Bedrohungen, die fühlen sich ja für die Mehrheit der Menschen anders an als bei uns hier im immer noch bequemen und warmen Deutschland. Wir sind überfordert, ja. Wir wissen kaum noch, wo wir anfangen sollen. Und gleichzeitig sind Gesellschaften und auch Nichtregierungsorganisationen, Zivilgesellschaft oft nur zu einzelnen Themen unterwegs. Das ist wichtig und richtig, sich auf ein Thema zu konzentrieren, auf ein Unrecht und nicht alle auf einen Haufen. Aber die Welt ist eben schon so komplex. Und die Verwobenheit dieser Krisen, die wir immer verbal benennen, die Krisen hängen miteinander zusammen. Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Klimawandel, das hängt zusammen und hat gemeinsame Wurzeln auch in unserer ökonomischen Verfasstheit. Aber wir haben da wirklich das Problem, dass wir das wenig zusammendenken.
Wo würden Sie also vor allem ansetzen, um noch mehr Frauen und Männer zu motivieren, eine geschlechtergerechte Umwelt- und Klimapolitik aktiv mitzugestalten, ob jetzt in Uelzen in Niedersachsen, in Berlin oder auf internationaler Ebene?
Es geht wirklich darum, in der Gesellschaft, in den jeweiligen Gruppen und Organisationen, Institutionen, das Bewusstsein weiterhin dafür zu schärfen, dass kein Politikfeld geschlechtsneutral ist. Mir geht es wirklich darum, dass Männer und Frauen an jedem Ort, wo sie sind, gar nicht mehr anders können, als sowieso zu denken, lass uns bitte schauen, wie die sozialen und geschlechterpolitischen Wirkungen unseres Handelns sind.
Tja, der Wunsch von Barbara, unmüßig, dass wir alle immer ganz selbstverständlich die sozialen und geschlechterpolitischen Folgen mitdenken. Denn die Perspektive von Frauen, und das ist viel zu vielen noch gar nicht so klar, in diesem Transformationsprozess ist ja für alle wirklich ein Gewinn, für die ganze Gesellschaft. Allein schon, weil viele Frauen jetzt schon nachhaltiger leben als Männer und entsprechend natürlich auch ihre Erfahrungen und Ideen einbringen können.
Ja, und ich denke auch ein wichtiger Grund, warum Barbara Unmüßig mit ihrem Wunsch nicht allein ist. In etwa so antwortet ja auch die niedersächsische Europaministerin Wiebke Ossigus auf die Frage, wie denn noch mehr Frauen und eben auch Männer motiviert werden können, um den Prozess geschlechtergerecht zu gestalten. Und darauf antwortet sie:
Ich glaube, auf allen unterschiedlichen Ebenen muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden. Also quasi von Grundschulkindern bis hin ins hohe Alter, dass jeder in seinem täglichen Handeln da auch Rücksicht drauf nimmt. Und da wird mein Ministerium jedenfalls den Beitrag, den wir über die verschiedenen Ebenen Bund, Europa und regionale Entwicklung leisten können, immer eine Betonung drauflegen.
Da lohnt es sich, in den nächsten Podcast-Folgen nochmal ganz genau hinzuschauen. Wo leiten Frauen in Niedersachsen Entscheidungsprozesse? Wie lenken sie das Land ganz konkret in eine nachhaltigere Zukunft?
Ja, und von wegen konkret. Elisabeth Brunkhorst, die freut sich über ein aktuelles Projekt der Landfrauen, wovon sie uns erzählt hat.
Ein recht aktuelles ist unser Projekt Coworking im ländlichen Raum. Mobile Arbeitsplätze vor Ort. Der Arbeitsweg, für den man auf dem Land oft das Auto braucht, entfällt. Zudem gewinnt man mehr Lebenszeit, die man sonst im Auto verbringen würde.
Also ganz interessant fand ich ja auch die Gedanken von Iris Oltmann zur Frage, wie wir in Bewegung kommen, also wie wir auch so lustvoll gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft bauen können.
Ja, letztendlich geht es dann um Öffentlichkeitsarbeit und vielleicht auch Aktionen für viele, also wie dieser Aufräumtag in der Region Hannover, wo eben gemeinsam Müll gesammelt wird, was dann auch Spaß machen soll. Oder Open-Data-Geschichten, wo Bürgerinnen und Bürger versiegende Bäche melden können, um aufs Grundwasser zu achten. Das ist jetzt natürlich noch keine Politik, aber man kann ja so ganz viele Leute einbinden, die vielleicht auch ein Interesse kriegen.
50-50. Und das Schlusswort bekommt heute die Aktivistin und Minimalismus-Expertin Jasmin Mittag.
Also ich wünsche mir, dass alle Menschen sich selber erlauben, sich Raum zu schaffen und vor allem auch von den Zwängen der konsumorientierten Überflussgesellschaft befreien, weil wir in einer Gesellschaft des Konsumzwangs leben, der seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sich immer verstärkt. Und da wäre es schön, wenn wir kollektiv, und ich nehme mich da auch nicht aus, wenn wir innehalten und uns viel mehr um unsere Grundbedürfnisse kümmern, als ständig exzessiven Konsum zu betreiben.
Also ich muss jetzt aber doch noch was sagen.
Ja.
Am Samstag, am 18. März, da findet ein Fachforum zu genau unserem Podcast-Thema statt, unter dem Titel »Nachhaltigkeit braucht die Geschlechtergleichstellung«. Da lädt der Landesfrauenrat Niedersachsen ein. Es gibt verschiedene Impulsvorträge, es gibt Best Practice und im Anschluss eine Diskussion, an der sich dann alle, also auch die Menschen im Publikum, beteiligen können. Das ist eine Veranstaltung in Kooperation mit der Stiftung Leben und Umwelt, Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen. Und alle Infos dazu, die gibt es auf der Internetseite des Landesfrauenrates Niedersachsen.
Und dort kann sich auch jede und jeder zum Newsletter anmelden.
Genau.
Und ich habe jetzt auch noch was.
Ja.
In der nächsten Folge, das habe ich mir ganz fest vorgenommen, möchte ich mal, und ich will dich auch davon überzeugen, möchte ich mal wirklich jetzt einen Bereich genauer anschauen, und zwar Stadtentwicklung und Mobilität. Da tut sich nämlich auch so ein bisschen was. Gerade Letzteres ist auch im Flächenland Niedersachsen ein wichtiges Thema. Und ich frage mich, wie und wo engagieren sich hier Frauen, um tatsächlich neue Wege zu gehen?
Also ich sag dir was, wenn ich mit meinem Fahrrad kommen kann, dann bin ich dabei.
Ja, und ich komme mal wieder mit der Bahn und hoffentlich ist sie pünktlich.
Weiß man immer nicht so genau, wenn du drin sitzt.
Bei dir ist es inzwischen auch so.
Na gut, wir wollen es nicht verschreien. Auf jeden Fall freue ich mich bis zum nächsten Mal dann, Ita.
Bis dann, Andrea. 50-50.
der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.